glaube, diese Truppe, die in den letzten Jahren so ein bisschen den deutschen Basketball getragen haben, die wird noch einmal dieses große Ziel haben, Olympische Spiele in LA, also es geht schlechter, nochmal eine Medaille abzugreifen.
So, jetzt lasse ich dich nicht raus aus der Nummer. Wir kommen zum Hot Take. Wen siehst du am Ende der NBA-Saison vorne und als Champion? Oder vielleicht, wer geht ins Finale?
Boah,
nee, legen wir uns mal auf den Champion fest.
Kannst du mir drei Teams wenigstens so geben?
Boah, nee, das würde ich ja schon vorsichtig.
Was ist also klar, also OKC muss man nennen, die sind Titelverteidiger.
Absolut.
Die spielen da sicher mit. Wenn du einen Jokic in der Mannschaft hast, die können auch immer Titel gewinnen. Und bei den Lakers, boah, weiß nicht, ob die nochmal einen Run in sich haben. Ich muss mich festlegen, hast du gesagt, dann gehe ich mit Boston Celtics.
Okay, wo landen die Magic am Ende? Welche Runde?
Halbfinale Osten.
Sehr gut. Und wer geht, ich sag jetzt mal, mit euch ins Finale? Hot Take. Leg dich fest.
Ich glaube, dass es tatsächlich dieses Jahr Alba wieder machen wird.
Ja, hi Leute, willkommen zur ersten Basketball-Episode bei Sportinho. Wir starten direkt rein. Mir gegenüber sitzt Steffen Hamann, 131-maliger Nationalspieler, dreifacher deutscher Meister, zweimal mit Bamberg, seiner Geburtsstadt, und einmal dann noch mit den Bayern als Kapitän. Und ja, saunetter Typ dazu, muss ich sagen. Hi Steffen, cool bei dir in München zu Gast zu sein. Herzlich willkommen im Podcast.
Ja, vielen Dank, Thomas. Schön, dass du den Weg auf dich genommen hast nach München. Und ich freue mich natürlich sehr, in deinem Podcast Gast zu sein und über Sport zu sprechen und vor allem in meinem Fall natürlich ein bisschen mehr Basketball.
Ja, genau, deshalb sind wir hier. Steffen, bevor wir sportlich werden und über das gestrige Euroleague-Spiel sprechen, über die BBL, die NBA, die Nationalmannschaft, mal kurz zu deiner aktuellen Funktion. Du bist derzeit Botschafter für den FC Bayern, Markenbotschafter für den FC Bayern im Basketball. Was steht da alles so auf deiner Agenda? Wie können wir uns da den Alltag vorstellen?
Ja, viel Repräsentatives natürlich. Ob es wie gestern zum Beispiel beim Euroleague-Spiel Partnerbespaßung ist der Schwarzgruppe. Also dann habe ich komplett die Betreuung der 40 Gäste gemacht mit Infos rund um das Spiel, Infos rund um Basketball, so ein bisschen alle Gäste auch näher zum Basketball zu bringen oder hier mit dir im Podcast zu sitzen. Oder wir haben ja auch einen eigenen Podcast, Open Court, den betreue ich auch, also bin da auch die Stimme des Podcasts. Ansonsten viel Projektarbeit, sei es, wenn wir mal so einen Pokal hier in München ausrichten, so eine Legendennacht zu organisieren, Kontakt zu halten mit ehemaligen Spielern aus München oder wenn ehemalige oder Legenden aus anderen Mannschaften, vorletzte Woche war Real Madrid zu Gast, mit Rudi Fernandes an der Seitenlinie noch dabei gewesen, dann habe ich ihm auch so ein bisschen die Halle gezeigt. Viele Sachen einfach, um dieses tolle Produkt FC Bayern Basketball auch weiter zu streuen und das Ganze zu leben. Ich bin seit der ersten Stunde an dabei. Ich glaube, ich kenne hier jeden im Verein, weiß, wo wir herkommen, weiß auch, wo wir jetzt sind. Insofern ist es eine tolle Aufgabe, die ich da habe. Bin auch sehr dankbar darüber, dass der Verein eben diese Position geschaffen hat. Und ich hoffe in der Zukunft, dass ich den einen oder anderen ehemaligen Spieler dazu gewinne, eben für diese coole Aufgabe, den deutschen Basketball oder den Basketball in München noch größer und besser zu machen.
Ja, da wird es sicherlich einige Kandidaten geben. Ihr habt ja wahrscheinlich die meisten deutschen Nationalspieler, wenn ich da jetzt mal den Kader so durchgehe. Ja, da wird es in der Zukunft ja wahrscheinlich Potenzial geben für mehr Markenbotschafter. Ja, kommen wir mal, so schwer es auch fällt, zur sportlichen Aktualität. Jetzt war das gestern ja eigentlich ein Highlight-Spiel in der Euroleague gegen Barcelona hier in München zu Hause. Vielleicht noch ganz kurz für alle, wir zeichnen übrigens am Tag danach auf, also kennen das Ergebnis des Auswärtsspiels eurer Bayern in Anadolu Efes am Freitag noch nicht, das mal für alle zur Info. Und kurz mal für alle zur Ausgangslage in der Euroleague, bevor wir aufs Spiel eingehen. Also Euroleague umfasst 20 Mannschaften. Wir sind jetzt im Spieltag oder haben den Spieltag 10 von 38 hinter uns, wird in Hin- und Rückspiel ausgetragen. Die ersten 6 marschieren dann in die Playoffs und dann wird es noch 2 weitere geben, die in den Play-Ins ausgespielt werden. Im späten Frühjahr 26 ja, folgt dann das Final Four Turnier und wir schauen, wer Euroleague Champion wird. Und ihr habt ja, Steffen, nach durchwachsenem Saisonstart in den letzten Wochen 5 Siege in Serie eingefahren, also in der Bundesliga und in der Euroleague, und keine unwichtigen. Also da waren Gegner dabei wie Bologna, Paris, Real Madrid in der Euroleague, die auch Tabellennachbarn von euch sind, bis gestern Abend dann. Und dann gab es leider eine unglückliche Niederlage mit einem Punkt. Spencer Dinwiddie, so ein bisschen der tragische Held, würde ich sagen, gestern, der Top-Trade ja auch bei euch, kurzfristig noch aus der NBA geholt, früher bei den Dallas Mavericks, cooler Spieler, wie ich finde, hat eigentlich ein gutes Spiel gemacht, insbesondere in der ersten Halbzeit, und lässt dann, ich glaube, 1,2 oder 1,4 Sekunden vor dem Ende den Freiwurf zum Ausgleich und somit zur Verlängerung liegen. Der Dreier kurz vorher vom Andi Obst vor Schluss hat eigentlich auch schon reingeschaut, ist dann auch wieder rausgesprungen. Also wirklich eine unglückliche Niederlage. Ich hatte das Vergnügen, in der Halle zu sein. Ich habe jetzt wahrscheinlich Hausverbot bei euch. Also ich war das erste Mal in der Halle und dann sowas. Rechne ich dir hoch an, dass ich jetzt nicht alleine hier im Podcast-Studio sitze in München. Und so blöd das jetzt klingt, bei so einem engen Ausgang hat man das Spiel vielleicht sogar in der ersten Halbzeit verloren. Wie schätzt du das ein?
Ja, erstmal, du darfst wiederkommen. So, ich glaube, an dir lag es nicht. Also so einfach können wir es uns natürlich nicht machen. Aber man darf natürlich nicht vergessen, ja, wir haben gegen FC Barcelona gespielt, wo Euroleague-Größen spielen, eine erfahrene Mannschaft, die letzte Woche ihren Trainer gefeuert haben, irgendwie mit neuer Energie aufgetreten sind. Das hat man dann, glaube ich, in der ersten Halbzeit gemerkt.
Sehr stark verteidigt, ne?
Sehr stark verteidigt. Andi Obst natürlich an die Kette gelegt. Der hat ja letztes Jahr gegen Barcelona in der letzten Saison den Dreierrekord aufgestellt mit 11 getroffenen Dreiern gegen Barcelona. Das wissen die Spieler natürlich auch so ein klein bisschen im Hinterkopf.
Hat er gestern vielleicht einen Negativrekord aufgestellt? er hat leider nur einen Dreier getroffen.
Genau, aber man muss da auch mal beobachten, wie die ihn verteidigt haben. Also das war schon krass. Er konnte sich nicht mal freilaufen, weil sie mit beiden Händen gehalten haben. Aber das nur nebensächlich, den Dreier, den er am Ende ganz offen daneben macht, den schießt er normalerweise blind rein. Und das auch mit der linken Hand. Also da war ein bisschen Pech dabei, aber solche Spiele gibt's natürlich auch. Und das gehört auch ein bisschen zum Sport dazu, zum Basketball dazu. Aber nichtsdestotrotz haben wir, glaube ich, ein gutes Spiel gezeigt. Man sieht Spencer Dinwiddie, der ja noch nicht lange dabei ist. Es war sein viertes Spiel jetzt. Der kommt langsam immer mehr in Fahrt. Jetzt hat er es noch nicht geschafft, über 40 Minuten konstant die Leistung zu zeigen, die er in der ersten Halbzeit gezeigt hat. Aber ich glaube, die Mannschaft ist auf einem richtig guten Weg. Man darf auch nicht vergessen, es gab keine richtige Saisonvorbereitung. 5 der Spieler waren mit der Nationalmannschaft unterwegs bis 4, 5, 8 Tage vor Saisonstart. Ein paar Jungs haben sich im Sommer leider verletzt, angeschlagen in die Saison gestartet. Joko Beite ist bei der Europameisterschaft eine schwere Verletzung, der natürlich auch fehlt. Also es sind viele Faktoren, aber man sieht, glaube ich, eine deutliche Entwicklung der Mannschaft und dann gehören natürlich auch so Niederlagen, die vermeintlich unnötig sind, dazu und zu so einem Wachstum. Jetzt kommen natürlich viele Auswärtsspiele. In der Euroleague ist es natürlich nicht so einfach, auswärts zu spielen, aber es bleibt auch keine Zeit zum Jammern.
Ja, also ich habe auch gesagt in der ersten Halbzeit, also eigentlich natürlich Quatsch, wenn du mit 11 Punkten Rückstand in die Pause gehst, wir reden hier über Basketball, dann ist da die Messe natürlich lange noch nicht gelesen, aber das war halt auch ein Low-Scoring-Game, ne? Da sind nicht viele Punkte gefallen und Barca, die haben halt in der Halbzeit, habe ich mal auf die Stats geguckt, die lagen bei 61% Trefferquote, glaube ich, und auch bei den Dreiern über 60%, das ist natürlich nicht normal, wie vorhin schon gesagt, sehr gut verteidigt, ist dann Low-Scoring-Game und dann liegst du halt mit 11 Punkten zurück. Dann ist es halt schwierig, die 11 Punkte bei einem engen Spiel dann nochmal, wenn die so verteidigen, aufzuholen. Das war damit gemeint. Welche Rolle spielt gegebenenfalls auch noch das Fehlen von Joe Vogtmann? Also ich könnte mir vorstellen, das ist halt ein wichtiger Faktor, wenn du dann halt den Center der Nationalmannschaft dann verletzungsbedingt nicht auf dem Court hast, der ja dann, sagen wir mal, euer Spiel auch unberechenbarer macht und somit dann sicherlich auch Raum für einen Andi Obst und so weiter schafft, der ja wirklich gestern immer wirklich so mehrere Terrier an sich kleben hatte. Und der Andi ist ja wirklich ein schneller Spieler. Das heißt, der schafft sich ja auch noch den Raum, aber der hatte gestern also null Chance. Der hat ja noch gegen Paris, hat er noch absurde Dreier getroffen in der Woche zuvor, wo er das Spiel gewonnen hat. Aber so ein Joe Vogtmann ist dann halt auch ein Faktor, auch für die anderen Spieler, ne? Nicht selbst als Scorer, aber auch um die Berechenbarkeit eures Spiels ein bisschen zu reduzieren.
Thomas, dafür, dass du keine Ahnung von Basketball hast, hast du ganz schön viel Ahnung.
Ich sag, er ist ein netter Kerl.
Joe Vogtmann ist wahrscheinlich auch so eine Schlüsselposition oder Schlüsselspieler, der Mannschaft hilft. Also Joe ist keiner, der jetzt jeden Abend mit 15, 18 Punkte nach Hause geht, sondern der streut mal 2 Dreier ein, holt 4 Rebounds. Aber was eine große Stärke ist in dieser Mannschaft, ist diese Ruhe, diese Souveränität, die er ausstrahlt. Und es hilft allen anderen auch auf dem Spielfeld. Und man hat es gesehen, ja, also Joe ist ja ein bisschen später in die Saison gestartet, auch eine kleine Verletzung aus der EM mitgenommen und kam zurück bei dem Realspiel. Erste Aktion Dreier, zweite Aktion Rebound, dritte Aktion irgendeinen Steal geholt, dann wieder ein Layup und einen Assist geschmissen. Also er macht so viel für die Mannschaft, dass die anderen 4, die mit ihm auf dem Spielfeld stehen, einfach sich sicherer fühlen, sich wohler fühlen. Sie wissen genau, was kriegen sie von Joe. Und der fehlt uns natürlich aktuell. Aber eine Mannschaft, ja, lebt und fällt nicht mit einem Spieler. Klar ist es schön, wenn er dabei sein kann, aber es ist aktuell nicht der Fall. Und insofern hat er da gestern gefehlt. Aber ich glaube, die Mannschaft ist trotzdem stark genug, um solche Spiele gewinnen zu können. Und das Schöne ist ja, ne, du verlierst ein Spiel, aber in 2 Tagen hast du das nächste. Ja, also wenn du jetzt eine Woche warten müsstest, bis das nächste Spiel ist, hast du viel Zeit nachzudenken. Aber die Jungs sitzen jetzt wahrscheinlich im Flieger, fliegen in die Türkei. Das Spiel wird ja in Antalya stattfinden, nicht in Istanbul selbst. Da bleibt nicht viel Zeit, über dieses Spiel nachzudenken. Ja, das machst du die ersten 2-3 Stunden nach dem Spiel, die nimmst mit nach Hause, Mund abwischen, weiter geht's und bereitest dich auf FS vor. Ne? Und das ist auch ein Vorteil, dass du eben nicht so lange auf so einer Niederlage rumsitzen musst.
Ja, absolut, absolut. Jetzt reite ich nochmal ein bisschen mehr darauf rum. Also Barcelona, du hast ja schon erwähnt, ne? Das ist jetzt nicht irgendeine Mannschaft, die zählen eigentlich immer zum Favoritenkreis, wenn es dann um die Final Fours geht. Die haben aber 4 Niederlagen in 6 Spielen kassiert in der Liga und haben nicht mehr ganz den Glanz der vergangenen Jahre. Du hast vorhin schon gesagt, Trainer rausgeschmissen, haben noch einen Starspieler verloren. Der Kader kommt teilweise zumindest auch so ein bisschen in die Jahre. Muss man dann so ein Ding wie gestern Abend mit euren Ansprüchen zu Hause eigentlich ziehen oder ist das dann eher so eine Bullshit-Phrase von so einem Tribünenpupser wie mir?
Ja, muss ist immer so ein starkes Wort, ne? Also klar, es wäre immer schön, Spiele zu gewinnen und also müssen ist gleich, glaube ich, keine Rede. Ich glaube, es wäre gut gewesen, in der Situation zu Hause Spiele zu gewinnen. Aber nochmal, da spielt ein Kevin Panther, da spielt ein Vesely, der schon alles gesehen hat in seinem Leben, da spielt ein Schengelia, der Euroleague gewonnen hat, also Will Clyburn, der die Euroleague gewonnen hat. Das ist eine richtig, richtig starke Mannschaft, die sehr, sehr viel Erfahrung hat. Die haben es nicht aufs Parkett gebracht in den letzten Wochen. Der Trainer muss da drunter leiden. Also in Barcelona sind sie nicht ganz zufrieden, aber sie haben Riesenpotenzial, auch wieder unter den Top 4, Top 6 Teams in Europa zu gehören. Und dann kannst du so ein Spiel wie gestern kannst du gewinnen, musst du aber nicht.
Ist ja auch vor allen Dingen wirklich unglücklich gelaufen. Ihr seid jetzt 13. in der Tabelle mit Tuchfühlung zu den Play-Ins.
Punktgleich mit dem 9. muss man dazu sagen. Ne? Also Euroleague ist immer sehr, sehr eng.
Vor allen Dingen, weil ja auch erst gut ein Viertel der Saison rum ist. Ne? Also da fließt noch viel Wasser den Rhein runter.
Isar,
ja, wir sind München. Genau. Ich lade dich mal ins Rheinland ein. Was ist denn euer übergeordnetes Saisonziel für die Euroleague eigentlich?
Euroleague wäre natürlich ein großer Traum, direkt in die Playoffs zu kommen. Ja, also wie du es vorhin schon gesagt hast, unter die ersten 6 Teams nach der regulären Saison. Aber natürlich, so wie im letzten Jahr, die Play-Ins zu spielen, wäre wieder gut.
Nur vielleicht mit einem anderen Ausgang als in den Play-Ins letztes Jahr.
Aber da hatten wir dann natürlich mit Carson Edwards, der letztes Jahr die Mannschaft getragen hat, eine Verletzung, die hat uns wehgetan. Aber also das große Ziel ist natürlich, sich in Europa zu etablieren, auf Dauer immer wieder um die Playoffs zu spielen. Irgendwann mal in Final Four zu stehen, wäre natürlich der allergrößte Traum. Aber es ist ein langer Weg, ein langer steiniger Weg. Aber wir sind, glaube ich, auf einem guten und richtigen Weg. Und wenn wir am Ende der Saison auf Platz 8, 7 sowas enden, wäre schon eine geile Saison. Und national natürlich klar die Meisterschaft zu verteidigen, genau. Und Pokal zu gewinnen.
Kommen wir gleich noch zu. Wir sind aus seiner Sicht die stärksten Favoriten auf den Titel in der Euroleague oder ist das noch zu weit weg?
Ja, das ist weit weg, aber ich glaube da, wenn man...
Also wen siehst du im Finale?
Ja, wenn man da Olympiakos nennt oder Panathinaikos und jetzt neu dazugekommen Jerusalem, dann macht man da nichts falsch, ne? Also ja. Real Madrid wird sich noch steigern. Also da kannst du die Liste, glaube ich, runtergehen. Kaunas spielt eine überragende Saison bislang. Das sind so die üblichen Verdächtigen, aber ja, das ist ja das Schöne am Sport, ne? Wenn es eine Garantie dafür geben würde, dann wird es ja halb so viel Spaß machen, die ganze Saison zu verfolgen.
Ja, absolut. Ihr seid jetzt übrigens in den, und du hast es vorhin kurz angedeutet, in den kommenden 15 Spielen 12-mal auswärts unterwegs. Und da sind wirklich auch lange Distanzen bei, ne? Ihr spielt da, glaube ich, noch, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ich glaube, ihr spielt da noch in Dubai. Das heißt, ihr fliegt dahin, habt dann, spielt das Spiel und habt dann irgendwie 48 Stunden später das nächste wieder, ich weiß gar nicht, ob in Euroleague oder in Deutschland, aber auf jeden Fall fliegt ihr dann ja auch nochmal sozusagen gegen die 6 Stunden Zeitverschiebung. Also ihr habt keine 48 Stunden, ihr habt dann nur noch 42 Stunden. Und nochmal 12 von 15 Spielen auswärts, jetzt Euroleague und BBL und Pokal mal mitgerechnet. Empfindet ihr das nicht als Wettbewerbsverzerrung? Also ich finde ja schräg, dass so etwas überhaupt möglich ist.
Ja, das ist ein Thema, aber ich habe es vorhin schon gesagt, jammern ist sie nicht, ne? Also es ist so, wie es ist. Die Jungs müssen es annehmen, der Verein muss es annehmen. Natürlich gibt es dann immer wieder Optimierungspotenziale, ne? Ich meine, es sind viele Spiele, wir sind viele Reisen. Der Spielplan ist jetzt nicht optimal für uns dieses Jahr, aber es bringt jetzt auch nichts, die Spiele nicht anzutreten. Also die Jungs werden alles dafür tun, die Spiele so erfolgreich wie es geht zu gestalten. Der Verein versucht natürlich, die optimalen Reisebedingungen zu schaffen. Das ist natürlich ein Riesenthema. Ja, wir spielen annähernd so viele Spiele wie in der NBA, aber reisen natürlich nicht auf dem Standard. Jedes NBA-Team hat ihren eigenen Flieger. Die Jungs können da im Flieger mehr oder weniger in dem Bett liegen und schlafen oder müssen nicht am Flughafen warten und müssen ihre Koffer da tragen. Ne? Also
ja.
Auf diesem Level sind wir einfach noch nicht in Deutschland oder in Europa. Und aber das, die Euroleague wächst, der europäische Basketball wächst, das Interesse des Basketballs wächst und die Vereine wachsen und ich glaube, die nächsten Schritte werden gegangen werden müssen. Aber nichtsdestotrotz haben die Jungs, das wussten sie vor der Saison, wenn man so auf den Saisonkalender guckt, dass jetzt einfach 2 Monate kommen, die wirklich tough sind für die Jungs. Natürlich auch die Familien müssen ihren Teil dazu beitragen, dass da zu Hause alles stimmt und die Stimmung gut ist. Ne? Also das ist natürlich nicht einfach, dass die Jungs da so viel unterwegs sind. Viele unserer Jungs haben Familien, Kinder zu Hause. Das spielt alles mit rein, aber das sind natürlich auch Profis. Das hört sich immer so dahin hingeredet an, aber das sind natürlich Profis, die gutes Geld verdienen, die liefern müssen. Und da gehören natürlich auch so Reisen und so Monate wie jetzt auch dazu.
Ja, jetzt hast du gerade schon erwähnt, dass die Euroleague an Bedeutung zunimmt. Und da kommt jetzt ein, ja, sagen wir mal, brisantes Thema auch auf. Wir dürfen natürlich dieses Thema nicht vergessen. Es wird gerade munter über eine NBA Europe diskutiert ist noch sehr vorsichtig formuliert. Also wenn man so zwischen den Zeilen liest, ist es eigentlich, glaube ich, schon entschieden. Und zwar in der Kooperation zwischen der FIBA und der NBA. Also die NBA plant dabei, das mal zum Hintergrund, ihr Wachstum in der Vermarktung vor allen Dingen in Europa zu treiben, besonders Deutschland, Frankreich, Spanien. Dabei geht es schlichtweg um die Gründung einer neuen Basketballliga in Europa. Im Moment kann man ja sagen, ist die Euroleague eigentlich das, was die Champions League im Fußball ist. So würde ich es mal grob umschreiben. Soll 2027, also die NBA Europe, an den Start gehen, so hört man mit 12 Teams, vielleicht noch mit, also die definiert sind, vielleicht noch mit 4 weiteren, die sich dann über die Euroleague qualifizieren. Ich weiß gar nicht, ob das schon so detailliert ausgearbeitet ist. In Deutschland, auch das ist nicht offiziell, aber ist natürlich naheliegend mit den Standorten Berlin und München. Berlin hat sich da ja sowieso schon zu ausgesprochen. Dazu dann noch Städte, so liest man Lyon, Paris in Frankreich, Madrid, Barcelona in Spanien, Mailand, Rom in Italien, London, Manchester in England und Athen und ich glaube Istanbul noch. Wäre faktisch der Tod der Euroleague oder ist das mit der NBA Europe gegebenenfalls sogar alter Wein in neuen Schläuchen?
Also das Thema ist natürlich sehr präsent gerade. Überall liest man über diese NBA Europe und was passiert mit der Euroleague. Aber es wird auch sehr, sehr viel geredet und geschrieben gerade. Also ich verfolge das natürlich so ein bisschen, aber bin natürlich nicht ganz tief in dem Thema drinne, weil wird viel hinter verschlossenen Türen gemacht.
Klar.
Aber was ich so mitbekomme, wird viel geredet. Also da ist noch nichts Handfestes und die Idee gibt es, das ist keine Frage. Ob die 27 umgesetzt werden kann, sehe ich gerade erstmal noch nicht, weil einfach noch so viele offene Fragen sind. Es gibt natürlich die Gesellschaft der Verträge, der Vereine, die fest in der Euroleague spielen. Wie lange
läuft doch bis 26,
glaube ich. Genau, das ist so Themen und natürlich versucht die NBA da auch ein bisschen zu Unruhe zu stiften. Ne? Also ich meine, Europa ist ein guter Markt, ist ein großer Markt. Die besten Spieler in der NBA als MVP der letzten Jahre waren immer Europäer. Das weiß die NBA ja natürlich und sie sehen natürlich auch das Zuschauerinteresse in Europa. Aber was da genau hinter verschlossenen Türen besprochen wird, das weiß ich nicht. Ich kann auch nur so ein bisschen partizipieren, was so medial gerade an Überschriften ausgeballert wird.
Also manche Fans und Clubvertreter, eher von den kleineren Clubs, sehen ja eine Gefährdung des traditionellen Basketballs. Also das ist halt zum Beispiel ein Diskussionsthema. Also den vermeintlichen Wegfall von Aufstieg und Abstieg zum Beispiel oder befürchten so strukturelle, sage ich mal, Konsequenzen für die kleineren Clubs in Europa, die ja auch immer davon profitieren, dass dann große Clubs sozusagen anreisen. Haben die dann Punkt aus deiner Sicht?
Ah ja, also wir Menschen, wir sind Gewohnheitstiere, ne? Also wenn immer was Neues kommt, ist erstmal nicht so gut und man muss sich erstmal drauf einlassen und dann schaut man zurück, boah, wie war das früher? Das war eine Katastrophe. Also das ist viel Bewegung gerade. Natürlich guckt man auch da jeder Verein oder jeder verantwortlich so ein bisschen auf seine eigenen Interessen, aber man muss das große Bild auch am Ende des Tages sehen und es ist das Produkt Basketball. Wie kann man das fördern? Wie kann man das pushen? Wie kann man es noch größer machen? Und ich meine, man muss ja auch so ein bisschen die Geschichte im deutschen Basketball sehen, wie der Wachstum gerade ist. Ja, also für uns ist es ja alles nicht selbstverständlich, dass jeder Jugendliche irgendwie sich mit Basketball auseinandersetzt. Aber ich glaube, das haben wir später nochmal das Thema.
Genau.
Also wie gesagt, also wenn was Neues kommt, ist erstmal immer, oh, dem einen gefällt es, dem anderen nicht. Und dann muss man halt gucken, dass man eine saubere Lösung findet für alle. Und jeden kann man, glaube ich, nicht happy machen.
Jetzt habe ich noch eine Frage dazu aus Fanperspektive. Jetzt sind ja auch Standorte wie London und Manchester sozusagen im Fokus in England. Also das ist ein bisschen so der Big City Club Ansatz, die bisher nicht gerade durch ihre Basketballtradition aufgefallen oder bekannt geworden sind. Und Fankultur hat in Deutschland, glaube ich, in allen Sportarten eine besondere Bedeutung. Kannst du da die Fan- und auch teilweise die Clubperspektive verstehen, die so eine künstlich aufpolierte Liga von Big City Clubs befürchten, wo vorher eigentlich noch kein Basketball stattgefunden hat? Ich meine, bei mir schlagen da auch zwei Herzen in meiner Brust, sage ich ganz offen. Ich habe in einem anderen Podcast auch beim Thema Volleyball zum Beispiel mit Lukas darüber gesprochen, ob nicht eben auch solche großen Städte das ganze Thema und die ganze Sportart eben pushen würden. Ne? Also da gibt es halt, ich glaube, ist immer schwierig, das schwarz und weiß zu sehen. Da gibt es, glaube ich, viele Grautöne. Aber aus Fanperspektive natürlich auch irgendwo nachvollziehbar. Es gibt so eine Fankultur, insbesondere in Deutschland. Wie blickst du darauf?
Ja, ich bin auch ein großer Fan von Fankultur. Aber natürlich muss man auch immer die Business-Seite sehen. So, ne? Wenn die NBA in London Spiele austrägt, macht die das aus dem Grund so. Ne? In den letzten Jahren hat das immer funktioniert. Ich war auch einmal bei so einem NBA-Spiel in London und das war geil. Also in einer großen Stadt, geile Halle, die Leute sind da massenweise in die Halle geströmt und haben NBA konsumiert, so, ne? Also das funktioniert schon, das Thema, und wenn man wie jetzt wahrscheinlich nicht die allerhöchste Qualität in London an Spielern hat, aber durch die NBA dann so ein richtig gutes Team dasteht, dann kommen die Leute auch in die Halle, und wenn dann Entertainment passiert und man wird richtig abgeholt von dem Produkt, dann wird es auch schon funktionieren. Und kleine Städte, ja, haben alle ihre Daseinsberechtigung, aber die kommen irgendwann an ein Limit, wo sie einfach nicht mehr den nächsten Step gehen können. Und ich meine, 15 Jahre haben wir jetzt gebraucht, um das Produkt FC Bayern Basketball in der Halle spielen zu können, wie den SAP Garden. Ich glaube, 35 Spiele waren ausverkauft. Hätte das vor 15 Jahren jemand
ja.
dir gesagt, hätte erstmal mit dem Kopf geschüttelt so. Ja. Aber das sind halt Prozesse, die in so einer großen Stadt halt möglich sind, aber steckt natürlich sehr viel Herzblut und Arbeit und Geduld drin. Ne?
Ja, ich glaube, das ist auch nochmal wichtig, das zu unterstreichen. Also wer mich kennt, aus was meine sportlichen Präferenzen angeht, weiß, dass mein Herz da rheinisch schlägt, und zwar in Köln. Und trotzdem muss man, glaube ich, hier ganz klar unterstreichen, dass auch Gesamtdeutschland es gut tut, wie viel Herzblut und Engagement da ein Verein wie der FC Bayern München investiert. Das vielleicht auch nochmal mit einem dicken Ausrufezeichen. Ich glaube, profitiert die Liga von, profitieren wir in der Nationalmannschaft von, profitiert im Prinzip die ganze Sportart von. Auch wenn wir dann jemanden haben, der halt dann mal in der Euroleague oder vielleicht dann eben halt auch zukünftig in der NBA Europe mitmischen kann. Abschließend noch, mit dem neuen SAP-Garden hier im Münchner Olympiapark seid ihr arenatechnisch auf jeden Fall schon mal bestens gerüstet für die NBA Europe. Da passen, ich glaube, beim Basketball knapp 12.000 bei euch rein. Also da habt ihr echt eine schöne Hütte bekommen. Das mal vielleicht abschließend zur NBA Europe. Also das hat schon, ich konnte es gestern mal erleben, das hat schon NBA-Charakter, muss man wirklich sagen.
Auf jeden Fall, modernste Arena wahrscheinlich in Europa, auch für mich auch richtig schön gestaltet. Ne? Das ist ja auch eine Multifunktionshalle, wo Eishockey dabei ist.
Ja.
Aber du siehst an einem Basketballspieltag, was uns immer wichtig war, nicht, dass es eine Eishockeyhalle ist, sondern dass 1:1 eine Basketballhalle ist, weil wir dieses Tribünensystem so konstruiert haben, dass eben das bis vorne ans Spielfeld kommt und da diese Nähe der Fans ist ja im Basketball das Besondere, glaube ich. Das hast du im SAP-Garten geschaffen und ganz tolle Atmosphäre. Und du hast es gestern zum ersten Mal erlebt. Ich werde schon langsam ein bisschen betriebsblind so, aber ich komm eigentlich bei jedem Spiel gerne in diese Halle und diese Atmosphäre. Und nochmal, ja, man darf nicht vergessen, dass man, wo man herkommt. Also als ich hier angefangen habe, waren 5 Leute, die freiwillig irgendwie im Büro gearbeitet haben, versucht dieses Produkt Basketball in München ankommen zu lassen, und jetzt sind wir ein Unternehmen mit 70, 80 Festangestellten, ne? Und so einen Spieltag auf die Beine zu stellen, hat's in sich, aber man geht immer wieder mit einem geilen Gefühl in die Halle und freut sich, wenn die Jungs auch da sich wohlfühlen.
Ja, also ich muss auch sagen, man hat es irgendwie geschafft, trotz einer Größe mit Kapazität von 12.000 Zuschauern dann eine Nähe hinzustellen. Also ich kenne natürlich die Arenen in Köln, in Düsseldorf, also die Köln Arena oder den PSD Bank Dom in Düsseldorf. Da wirkt es noch ein bisschen distanzierter. Jetzt ist es natürlich so, die Arenen da sind schon ein bisschen älter und haben auch natürlich noch eine höhere Kapazität, also Köln Arena mit 18.000. Da muss ich sagen, habt ihr echt eine richtig coole Arena hier geschaffen. Also da geht man wirklich gerne hin, wie du sagst. Ne? Bevor wir jetzt noch auf die Nationalmannschaft und auf die NBA, und zwar nicht auf die Europe, sondern auf die amerikanische, gucken und uns die vorknüpfen, noch ganz kurz ein Abstecher zur BBL, also zur deutschen Liga. Da steht ihr eigentlich gut da. Wenn ihr das Nachholspiel auch noch erfolgreich gestreitet, dann seid ihr wieder Tabellenführer, sind zwar auch erst 7 von 34 Spieltagen gespielt, aber alles andere als eine deutsche Meisterschaft wäre für euch wahrscheinlich eine klare Enttäuschung, oder?
Ja, das wissen die anderen Teams natürlich auch und wollen uns ärgern. Und vielleicht jetzt einfach mal so eine Woche wie diese jetzt, wenn man die sich anschaut, dann ist es natürlich schwer, am Sonntag in Trier zu bestehen. Aber also das ist natürlich nochmal ein besonderes Spiel, weil es ein Pokalspiel ist. Aber wenn man die Jungs jetzt gestern spielen hat sehen, heute sitzen sie im Flieger, Freitagabend spielen sie dann gegen FS, am Samstag fliegen sie dann wahrscheinlich nach Luxemburg, fahren dann mit dem Bus nach Trier, und dann müssen sie am Sonntag gegen eine Mannschaft spielen, die seit 8 Tagen sich nur noch auf diese Bayern vorbereitet und hungrig sind und die ganze Stadt wartet, dass die Bayern in die Halle kommen, ist tough, solche Spiele zu gewinnen. Und wenn du am Ende der regulären Saison nicht auf Platz 1 stehst, ist natürlich für Bayern München erstmal, oh, wieso sind die nicht ganz oben? Aber das ist natürlich geschuldet dieser Euroleague. Und dann in den Playoffs musst du natürlich zeigen, dass du die beste Mannschaft und tiefste Mannschaft bist. Und insofern wäre es jetzt nicht schlimm, wenn du nicht als Erster in die Playoffs startest. Das wäre jetzt halb so wild, aber in den Playoffs musst du dann schon zeigen, dass FC Bayern eben ja, Meister werden muss.
Klare Mission, ne? Was allerdings etwas überrascht, sind Trier aktuell auf Rang 1. Wie gesagt, die Saison ist noch jung, mit einem Spiel mehr noch als ihr. Und MBC Weißenfeld aus Sachsen-Anhalt, für alle, die das nicht einordnen können, auf Rang 3 hinter euch. Alle noch, klar, saueng beisammen. Trier ist aber Aufsteiger und MBC wurde eigentlich auch eher als Abstiegskandidat gehandelt. Was machen beide Vereine so gefährlich? Gegen Trier spielt ja noch ein Pokal. Oder ist das jetzt nur die bekannte Momentaufnahme?
Ja, das sind natürlich Basketballstandorte. Also Trier, wie du sagst, die sind aufgestiegen, aber waren natürlich vor einigen Jahren großer Mitstreiter in der BBL. Die Stadt lebt Basketball. Es ist eine Euphorie entstanden wieder durch diesen Aufstieg. Den nimmt man natürlich immer gerne mit und gewinnst das erste, gewinnst das zweite Spiel so und dann bist du so im Fluss drinne. Das ist natürlich super für den Standort Trier und auch gut, dass sie gleich Fuß gefasst haben in der Liga. MBC ähnlich, ja, letztes Jahr Pokalsieger gewesen, immer wieder dann natürlich die besten Spieler gehen dann zum nächstgrößeren Verein, aber die haben wieder was aufgebaut und da auch, also die werden getragen von dieser Leidenschaft der Stadt, von den Fans. Und ich kenne es ja selber aus Bamberg, ja, also da wird nur Basketball gesprochen oder damals zu meiner Zeit. Und das ist jetzt in Trier, in Weißenfels, das sind Basketballstandorte, wo halt Basketball gelebt wird. Wo Trier und MBC am Ende der Saison stehen wird, ist wieder ein anderes Bild. Aber aktuell sind sie gefährliche Mannschaften und dort zu bestehen ist nicht einfach. Aber wir müssen natürlich am Sonntag gucken, dass wir ins Final Four des BBL-Pokals einziehen.
Ja, nach der Meisterschaftsprognose muss ich, wie gesagt, nicht fragen. Aber mit welchem Team rechnest du sozusagen als stärkstem Widersacher in Sachen Titelgewinn? Also jetzt nicht im Pokal, sondern in der Meisterschaft.
Ja, das sind schon die Klassiker am Ende des Jahres wieder mit Ulm, die in den letzten Jahren sensationelle Arbeit geleistet haben. Immer wieder junge Talente auch aufs Parkett schmeißen. Dann verlierst du mal ein paar Spiele, aber am Ende, ich glaube, das ist ein Standort, der am Ende immer um den Titel mitspielt. Alba Berlin, natürlich ein großer Name im Basketball, auch wenn sie in den letzten Jahren nicht ganz oben mitgespielt haben, aber die sind immer gefährlich, haben sich jetzt gefangen, haben auch eine kleine Serie gestartet. Das sind, glaube ich, so die üblichen Verdächtigen. Und dann hast du eben so Ausreißer wie Trier, die natürlich auch in so einer Saison mal auch bis ans Ende spielen können. Heidelberg war zum Beispiel letztes Jahr ein gutes Beispiel, ja, aus einer schlechten Saison raus, dann letztes Jahr eine super Saison gespielt, stehst im Halbfinale, die uns dann lange geärgert haben. Also man weiß es immer nicht, weil eben sehr viel Wandel ist, auch im Sommer, was Spiele angeht, aber ich glaube, man muss immer Ulm und Alba schon mit in diesen Topf werfen, wenn es um die Meisterschaft geht.
Und wer geht, ich sag jetzt mal, mit euch ins Finale? Hot Take. Leg dich fest.
Ich glaube, dass es tatsächlich dieses Jahr Alba wieder machen wird.
Ja, okay. Alba und Bayern, so eigentlich sowieso die Zugpferde der Liga, auch wenn man jetzt vielleicht mal mit Nicht-Basketball-Experten spricht, beide sozusagen überregional bekannt, aus großen Städten kommt. Ich glaube, das hat natürlich auch immer einen gewissen Impact. Kurzer Exkurs vielleicht, du hast ja für beide gespielt. 2008, der Wechsel dann zu Alba Berlin von Bamberg, der unerwartet kam, also weil du, so habe ich zumindest gelesen, als Buhmann bei den Alba-Fans so galtest sozusagen. Weiß nicht, ob das stimmt, vielleicht kannst du da mal ein bisschen Einblick geben. Jetzt muss man wissen, dass in den 2000ern Bamberg, wo du gespielt hast und auch deutscher Meister geworden bist, also Bamberg und Alba waren das, was heute wahrscheinlich Bayern und Alba sind, oder? Kannst du da vielleicht nochmal so ein paar Einblicke geben?
Ja, ist natürlich jetzt schon ein bisschen her, aber ich kann mich natürlich noch gut dran erinnern, dass es kein einfacher Wechsel war für mich, ne? Also meine Heimatstätte Bamberg, deutscher Meister geworden. Ich kannte gefühlt irgendwie jeden in der Halle und wusste, wenn in Block E, Reihe 5 irgendwie nicht der Peter sitzt, dann habe ich mich gefragt, wo ist der Typ
Peter
heute?
Peter krank heute.
Ja, also insofern war das ja auch für mich so der nächste Step, ne, mich mal zu lösen von ja, meinen Sicherheiten, die ich habe, meine Routinen, dann in eine große Stadt zu ziehen, zu einem anderen Verein. Ich habe mir das natürlich gut und lange überlegt, aber dennoch war es kein einfacher Schritt, aber genau der richtige Schritt, so persönlich mich weiterzuentwickeln. Und dann 2 Jahre Berlin, dann war ich der Staatsfeind Nummer 1 in Bamberg und wurde gemocht in Berlin, also wie es halt immer so ist, ne?
Ja.
Und dann kam natürlich das Projekt Bayern München ums Eck und Da habe ich nicht zweimal überlegt und wollte da auf jeden Fall von der ersten Minute an dabei sein und bin es immer noch. Und ich glaube, das war ein ganz schöner Weg.
Ja, und damals muss man sagen, Bayern ja nicht erste Liga. Ne? Also dann ging es eben ja mit einer steilen Kurve schnurstracks dann Richtung BBL. Und ja, wo ihr heute steht, haben wir schon hinreichend besprochen. Ich habe vorhin schon mal erwähnt, bei Bayern, ihr habt unheimlich viele Nationalspieler in den Reihen. Damit sind wir dann eigentlich auch bei der Nationalmannschaft und der NBA. Jetzt ist nach dem EM-Titel natürlich schon viel berichtet worden. Ne? Brauchen wir nicht nochmal alles wiederholen. Lass uns da lieber mal ein bisschen nach vorne blicken. Wir sind amtierender Weltmeister von 23, amtierender Europameister 25. Das hört sich immer noch ein bisschen ungewohnt an in der Kombination. Das zeigt, wie außergewöhnlich das ist. Wir sind das auch geworden ohne einen Isaiah Hartenstein von OKC, also dem NBA-Champion der vergangenen Saison. Wir sind das geworden ohne einen Mo Wagner, der auch nicht einfach zu ersetzen ist, wie wir spätestens bei der Weltmeisterschaft gesehen haben. Und dann gibt es ja auch noch so einen Maxi Kleber von LA Lakers, der leider zu oft verletzt ist. Sind wir in, und jetzt kommt ein großer Sprung zeitlich, in LA 28 bei den Olympischen Spielen, also bei den Heim-Olympischen Spielen der Amerikaner, vielleicht die Herausforderung Nummer 1 für das Team USA, oder sollten wir uns etwas in Demut üben?
Ja, erstmal müssen wir uns qualifizieren. Das System ist ja so aufgebaut, dass man sich auch als amtierender Weltmeister und Europameister sich qualifizieren muss für die nächste WM oder für die Olympischen Spiele.
Eigentlich auch Wahnsinn, ne?
Das ist eigentlich schon Wahnsinn. Aber ich glaube, du hast viele Namen genannt. Das ist nochmal der letzte große Run dieser Generation. Und dann ist es aber auch schön, dass viel nachkommt. Es gibt viele junge Talente, die natürlich warten darauf, so, ey, wann ist meine Zeit? Aber ich glaube, diese Truppe, die in den letzten Jahren so ein bisschen den deutschen Basketball getragen haben, die wird noch einmal dieses große Ziel haben, Olympische Spiele in LA, also es geht schlechter, nochmal eine Medaille abzugreifen. Und ja, wird natürlich nicht einfacher, wenn du, also man sagt immer, es ist immer einfacher, oben anzukommen, als oben zu bleiben, weil die anderen wollen dich natürlich vom Thron stoßen. Und wenn du als Weltmeister, Europameister eben bei so Olympischen Spielen spielst, will dich jeder schlagen. Du kannst da nicht mehr sich irgendwie durchschleichen, sondern du wirst wahrgenommen. Du weißt, oder die Gegner wissen genau, jetzt kommt ein Andy Obst, jetzt kommt ein Daniel Theiss, ein Dennis Schröder. Wir wissen, wir wollen da auf diesen Thron gehen und wollen die Deutschen da jetzt endlich mal runterstoßen.
Ja, und dabei muss man im Kopf behalten, dass jetzt ein Franz Wagner zum Beispiel als, ja, unser, ich würde mal sagen, Superstar, der ist 24 Jahre alt, ne? Also der wird noch wahrscheinlich 10 Jahre spielen, wenn er jetzt hoffentlich toi 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 verletzungsfrei bleibt, oder vielleicht sogar noch länger. Dann Tristan da Silva, der Bruder spielt, der Oscar spielt bei euch bei den Bayern, auch gestern ein gutes Spiel gemacht. Also Tristan da Silva, Franz Wagner, beide von Orlando Magic. Und Tristan da Silva, der so gerade, wie ich finde, richtig Fuß fasst, oder wo die Leistungskurve wirklich ganz steil gerade nach oben schießt. Also der ist halt noch in der Entwicklung, aber die Entwicklung ist ja immens. Und
ja, das hat man auch, Entschuldigung, aber das hat man ja auch gesehen im EM-Sommer, dass er von Spiel zu Spiel reifer wurde, besser wurde, sich sicherer gefühlt hat. Ja. Und diesen Step, den er im Sommer gemacht hat, weil er auch dieses Vertrauen bekommen hat von den Coaches, von den Mitspielern, von Dennis Schröder, der ihn ab und zu mal gesagt hat, schieß den Ball, werf, ja, oder drive, und nach einem Fehler dann kurz ein High Five und klaps dann an Hintern. Das gibt einem Spieler so viel Selbstvertrauen und lässt einen mit einer breiteren Brust auftreten, und diesen Spirit und dieses Selbstbewusstsein hat er natürlich direkt mit nach Orlando genommen.
Das, genau, ist super. Das sieht man, ne? Wenn man da mal in die Spiele reinschaut, also er kriegt mehr Minuten, der punktet mehr und der zieht mit einer anderen Intention zum Korb. Ne? Das ist schon echt cool zu sehen. Siehst du da in den kommenden 2 Jahren noch besondere Talente nachkommen? Also du hast jetzt gesagt, so LA 28 ist jetzt nochmal so die letzte Möglichkeit für die, ich sag jetzt mal, goldene Generation. Wenn wir jetzt den Franz Wagner da mal vielleicht so ein bisschen ausklammern. Ein Christian Anderson, der an der, glaube ich, Uni Texas aktuell spielt, der ist U19-Weltmeister geworden dieses Jahr. Wäre sicherlich einer, der schon bei der EM auf dem Sprung in den Kader stand. Dazu soll noch der Hannes Steinbach, auch 19 Jahre kurz vom NBA-Draft stehen. Der hat in Würzburg gespielt und glänzt jetzt am College. Ich glaube, der hat im ersten Debütspiel für Washington hat er 21 Punkte gemacht, 7 Rebounds, 6 Assists oder sowas in der Richtung. Also das kann sich schon sehen lassen. Die College-Liga nicht so easy in den USA. Also kommen da noch, gibt es noch andere Talente, kommen da noch, welche Talente kommen noch nach?
Ja, das ist ja das Schöne, dass so viele Jungs in den Startlöchern stehen, die ready sind, diese Lücken, die dann natürlich irgendwann mal entstehen, wenn Daniel Theis oder ein Dennis oder ein Joe Vogtmann, ja, das sind ja alles so Namen, die jetzt dann doch schon in den Herbst kommen, so ihrer Karriere. Die warten nur drauf und das Schöne ist zum Beispiel Chris Anderson, der hat ja die ganze Saison vorbereitet oder Vorbereitung für die EM mitgemacht und hat auch schon punktuell gezeigt, was er imstande ist zu leisten, oder ein Jack Kyle, der in Berlin gerade spielt. Das sind so junge Point Guards, da wird der Staffelstab dann von Dennis, glaube ich, zum richtigen Moment übergeben und also ich habe da überhaupt keine Sorge, dass die das Zepter da übernehmen können. Und natürlich hast du dann einen prägende Spieler wie den Franz, der ja noch die Zukunft vor sich hat eigentlich, ne? Ja. Also das sind dann die Typen, die die Mannschaft tragen und potenziell die Jungen, du hast die Besten wahrscheinlich schon genannt, die kommen danach, aber da laufen schon noch ein paar rum, die sind jetzt so noch ein bisschen unterm Radar, aber so ein Hannes Steinbach, der schon in Würzburg letztes Jahr gezeigt hat, was er imstande ist zu leisten, welche Entwicklungen er macht, die macht er jetzt weiter am College, NBA-Team sprechen schon über ihn. Der wird natürlich der Nächste dann sein, der da unterm Korb für die Deutschen spielen wird.
Ja, und Franz übrigens, glaube ich, gestern Nacht
Nase gebrochen, oder?
Vorher schon. Aber gestern, glaube ich, mit Maske gespielt, hat dann, glaube ich, weiß nicht, 29 Punkte oder sowas aufgelegt, war bester Spieler des Spiels. Mhm. Also hat gestern auch nochmal eine kleine Duftmarke gesetzt im Sieg gegen New York. Insofern nicht so schlecht.
Duftmarke mit einer gebrochenen Nase.
Ja, genau. Cloink, wo steht das Phrasenschwein? Genau. Wenn wir jetzt aber nochmal auf die Titel EM und WM zurückblicken. Erfolgsgaranten waren da ja so ein unbändiger Wille, ein klares Rollenverständnis und auch ein überragender Teamspirit. Ist dieses bedingungslose Commitment zum Nationalteam vielleicht auch ein deutlicher Unterschied zu so einem US-Team, die vielleicht, also nichts Böses unterstellen, aber die Nase doch ein bisschen höher tragen, naturgemäß, ne? Sie wissen, kommen aus der stärksten Liga und so weiter. Und ist das eine klare Abgrenzung vielleicht zwischen dem US-Team und den europäischen Teams, zumindest wenn es jetzt bei einer Weltmeisterschaft um den Titel geht?
Ja, ich glaube, der Erfolg in den letzten Jahren war so ein Zusammenspiel von vielen Faktoren. Also erstmal natürlich, dass du einen Gordon Herbert gehabt hast und einen Dennis Schröder, die sich verstanden haben und sie gesagt haben, pass auf, wir müssen irgendwas schaffen, was prägend ist für diese Generation. Und das war dieses Commitment erstmal. Ja, so, das war auch gut, genau richtig. Klar, es gab immer wieder Verletzungsprobleme oder Gründe, warum ein Spieler mal im Sommer nicht dabei ist. Aber grundsätzlich war dieses Commitment von Tag 1 an da, und der Kern hat gesagt, ey, wir wollen dieses Commitment eingehen. Und natürlich dann der zweite Faktor von dreien ist diese Rollenverständnis und diese Akzeptieren auch, 11. und 12. Mann zu sein, so klar definiert. Und das sind, glaube ich, für mich auch die wichtigsten Typen in der Mannschaft, die auch zufrieden sind, wenn die nur eine Minute, zwei Minuten spielen oder gar nicht spielen und trotzdem dieser Mannschaft enorm helfen, diese positive Energie weiter zu haben und unterstützen auf der Bank zu sein und nicht irgendwie mit hängendem Kopf nach einem Sieg aus der Halle zu laufen. Und der dritte Punkt ist, wir sind einfach gut. Also die Jungs können Basketball spielen. Also die ersten zwei Faktoren funktionieren natürlich bedingt nur, wenn auch die Jungs gut Basketball spielen können, und das können die alle.
Ja, gutes Paket, was wir da haben. Ja. Jetzt wird oft davon gesprochen, dass sich der FIBA-Basketball, der bei den internationalen Turnieren wie der Weltmeisterschaft gespielt wird, und der NBA-Basketball unterscheiden und die Amis damit nicht wirklich klarkommen, überspitzt gesagt. Wie blickst du darauf und kannst du die wichtigsten Unterschiede aus deiner Sicht nochmal beschreiben für die sich vielleicht nicht so gut im Basketball auskennen? Für die anderen Sportfans ist vielleicht nicht allen so präsent da draußen.
Ich glaube, dass sich der europäische Basketball und der NBA-Basketball immer näher kommen, Saison für Saison. Also vor ein paar Jahren war es noch extremer, glaube ich, dass in der NBA einfach mehr Platz herrscht, weil in der Verteidigung darfst du nicht Zonenverteidigung spielen und du musst eher an deinem Mann verteidigen. Und das schafft natürlich viel, viel Räume, um ihn zum Korb zu ziehen. Individuell kannst du natürlich dann deine Stärken ausspielen. Individuell spielen immer noch die besten Spieler in Amerika, in der NBA. Ich glaube, es wächst so langsam auch ein bisschen dieses System Basketball, dieses Verständnis für Basketball in der USA, was in Europa in den letzten Jahren wahrscheinlich ein bisschen intensiver gepflegt wurde. Man sagt ja auch, oder viele Spieler sagen, die in Europa gespielt haben, in Europa ist es schwer, in der NBA ist es schwieriger zu scoren als in Europa. Und der Grund ist einfach, weil das Spielfeld enger ist durch die Verteidigung, die in Europa gespielt werden darf. Aber nichtsdestotrotz übernehmen quasi so in den letzten Jahren schon immer mehr die europäischen Top-Spieler die NBA. Ob das der NBA gefällt oder nicht, weiß ich nicht, aber ich glaube schon, dass es den ein oder anderen Amerikaner schon wurmt, so warum sind die Europäer so viel besser geworden in den letzten Jahren. Und das ist natürlich dieses Spielverständnis, dieses Systemdenken, dieses Spacing, dieses den Mitspieler auch besser zu machen, wenn du einen Jokic siehst, wie der den Ball passen kann. Ne? Also, und natürlich auch ein guter Scorer ist, aber der auch mal 55 Punkte auflegen kann, aber in einem Spiel macht er mal 17 und macht 16 Assists. Also das ist enorm und das haben die Europäer so, glaube ich, von der ersten Sekunde in der Jugend beigebracht bekommen.
Ja, Jokic, korrigiere mich, ich glaube dreimal MVP geworden in den letzten 5 Jahren oder sowas, ne? Und von den letzten 10 MVPs in der NBA waren es 5-mal Europäer. Insofern.
Ich glaube, die letzten 5 Jahre waren es Europäer. Also das ist, oder bis auf letzten Jahr war es, glaube ich, ist ein Kanadier geworden, also auch kein Amerikaner. Das nehmen die Amerikaner schon wahr, dass da was passiert, ja.
Und wir haben schon über die starke deutsche Delegation in der NBA gesprochen, die natürlich hier auch den Unterbau der Nationalmannschaft perspektivisch dem nochmal gut tun, weil einfach durch die Aufmerksamkeit, die da herrscht, du hast es vorhin gesagt, dadurch, dass so viele Jugendliche beginnen mit Basketball. Wir haben aktuell, wir sind jetzt dann halt mal bei dem Thema NBA, wir haben da jetzt einen Dennis Schröder bei Sacramento, die Wagner-Brüder bei Orlando, Maxi Kleber bei LA, müssen wir mal gucken, wie sich das da entwickelt, Tristan da Silva auch Orlando, Isaiah Hartenstein, Champion OKC und Ariel Hoporti bei New York, die mir da direkt einfallen und wahrscheinlich noch einige, die auf dem Sprung sind. Wie siehst du, wenn wir jetzt auf die NBA kommen, vor allem die Chancen von Orlando in dieser Saison? Da spielen ja 3 von uns. Also es ist im Prinzip so eine deutsche Enklave da in Florida.
Ja, ich wünsche natürlich, dass sie ganz, ganz weit kommen. Ich muss ehrlich sagen, dass ich die NBA nur mit so einem Auge, mit einem halben Auge so verfolge. Klar, schielt man da immer drauf, aber ich bin jetzt nicht einer, der mir da ganze Spiele reinzieht. Ich ziehe mir ab und zu die Highlights rein, gucke halt die Tabelle an, verfolge die deutschen Spieler. So eine NBA-Saison ist einfach verdammt lang und es gibt so viele Spiele, die dann auch abgeschenkt werden und so. Und was dann hinten raus passiert, ist einfach, es ist viel Momentum und viel Qualität, die dann entscheidet in den Playoffs, wer ist verletzt, wer ist nicht verletzt, wer hat gerade einen Run, wer fühlt sich gut. Aber ich hoffe natürlich, dass die Entwicklung der Orlando Magics genau da weitergeht wie in den letzten 2 Jahren. Also es wäre super. Wir freuen uns natürlich alle riesig, wenn Hartenstein als Deutscher auch einen Teil dazu beigetragen hat, NBA-Meister zu werden. Also das ist schon was Sensationelles und du hast die ganzen Namen vorgelesen. Das muss man sich mal vor Augen halten, Wahnsinn, dass da so viele Deutsche in der NBA spielen. Das hätte sich keiner träumen lassen können und jetzt ist es mehr oder weniger schon selbstverständlich. Aber es ist nicht selbstverständlich, dass so viele Deutsche auch prägende Gesichter der Franchises sind.
Ja, und auch nicht. Die kommen dann nicht mal irgendwie, ich sage jetzt mal, 4 Minuten vor Ende in die Rotation, weil das Ding dann eh durch ist, sondern das sind ja Stützen dann auch der Mannschaften. Ne?
Aber ich kann dir jetzt keinen Hot Take geben, wer NBA-Meister wird.
Da muss ich gleich festlegen. Aber vorher noch, du hast es gerade angesprochen, das musst du mir mal erklären. Also du hast gerade selber gesagt und man weiß das, gerade zu Saisonbeginn wird immer gesagt, naja, die Intensität ist noch nicht so hoch. Und da werden Spiele, du hast vorhin gesagt, da werden Spiele abgeschenkt. Das musst du mir mal erklären. Ich finde ja, die Conferences Eastern und Western, die sind so ausgeglichen. Der Kampf um die Playoff-Plätze, der ist so hart. Also das ist doch total unprofessionell als Team, was jetzt vielleicht nicht zu den Top-Teams zählt, zu den absoluten Top-Teams zählt, aber die den Anspruch haben, den klaren Anspruch haben, in die Playoffs zu kommen. Das ist doch total fahrlässig, da in der ersten Saisonhälfte, gerade wenn die Intensität bei anderen Mannschaften noch nicht so hoch ist, da nicht Vollgas zu geben, um die Siege einzufahren, die du brauchst, um hinterher in der Bilanz eben in den Playoff-Plätzen zu stehen.
Wie sagt man in Deutschland so schön, ein gutes Pferd springt so hoch, wie es muss. Und ich glaube, die Jungs sind da so gut, die können das genau steuern, wann die Spiele gewinnen müssen und nicht. So.
Okay.
Und man muss sich ja einfach mal vor Augen halten, die spielen irgendwie über 80 Spiele.
Ja.
Wie kannst du da jedes Spiel 100.000% verteidigen?
Ja, okay,
und also das geht, glaube ich, physisch gar nicht. Also ich habe auch viele NBA-Spiele geguckt vor ein paar Jahren, als ich noch der Zone mitkommentiert habe als Experte. Da waren schon viele Spiele, die haben so hingeplätschert, so bis zum Mitte, drittes Viertel, Anfang viertes Viertel. Wenn es dann eng ist, geben beide Teams Gas. Wenn das eine Team schon mit 25 vorne ist, dann okay, dann wird halt zu Ende gespielt, jeder macht so seine Statistiken und gut ist. Also da wird immer so ein bisschen am Ende geguckt, so im vierten Viertel, so ey, komm, beide Teams, wir machen jetzt nochmal, wir gucken mal, wer gewinnt, oder es ist schon entschieden.
Fast schon also, so ein bisschen Belastungssteuerung. Ne?
Genau. Sagen. Also natürlich die Superstars, die gucken so immer auf ihren Statistikzettel, so was brauche ich noch, um meine Statistik oben zu halten. Das meine ich damit, die sind so gut, die können, also ich brauche jetzt 25, dass ich meinen 22 Schnitt habe und ich brauche nur 7 Rebounds. Also das ist crazy, so aus meiner Sicht. Aber grundsätzlich wollen die Jungs schon gewinnen, aber das geht über 84 oder 86, keine Ahnung, wie viele Spiele die mittlerweile spielen. Das geht gar nicht, dass du jedes Spiel, genau. Und das ist halt das Schöne an der Euroleague, ne? Du musst unter den besten 6 oder 10 Teams kommen und da, also das Slogan der Euroleague ist auch Every Game Matters und das ist auch tatsächlich so, weil ja, die Liga ist so eng und da gibt es nicht irgendwelche Conferences und noch keine Ahnung, irgendwelche Hintertüren durch die Play-Ins dann in der NBA, also das ist natürlich schon sehr kompakt auch, aber ich glaube schon, dass in der Euroleague nochmal intensiver und jedes Spiel ein bisschen mehr zählt als in der NBA.
Ja, jetzt komme ich nochmal auf die Orlando Magic zurück, weil ich glaube, da gibt es einfach ein großes Interesse. Die hatten ja in Person von Mo Wagner aktuell immer noch sozusagen im Aufbautraining nach seiner Knieverletzung. Die hatten ja das ganz große Ziel ausgerufen und insbesondere nach dem Trade von Desmond Bain von Memphis, der aber noch nicht ganz auf dem Niveau wie auf dem Vorjahr ist. Jetzt hat das ganze Team aktuell Probleme zum Beispiel aus der Distanz. Ich finde auch, das, was sie eigentlich letztes Jahr ausgezeichnet hat, also auch unter anderem eine gute Verteidigung, ist nicht im Moment auf dem Niveau wie im letzten Jahr. Also die kommen nicht so richtig in die Pötte und dann mühen die sich gegen die Celtics ohne Superstar Jason Tatum, der gerade verletzt ist, zu einem Sieg und einer Niederlage jetzt in den letzten Tagen und stehen in der Eastern Conference nach, glaube ich, 12 von 82 Spielen jetzt auf Platz 10 mit einer Bilanz von 6-6. Also was fehlt den Magic eigentlich noch zu der ganz großen Mannschaft? Also im Moment ist da, glaube ich, noch ein ganzes Stück zu gehen. Ne?
Ich glaube, das ist offensichtlich. Also da habe ich ja auch natürlich immer ein bisschen mehr ein Auge drauf, weil eben drei Deutsche im Roster sind so.
Ja.
Die Konstanz ist glaube ich, noch nicht da. Und diese Rollenverteilung, dieses Verständnis, so wann kriegt der Franz den Ball? Also da gab es ja dann diese Statistiken, so ey, im dritten und vierten Viertel hat er viel, viel weniger den Ball als in der ersten Halbzeit und dann geht es nach unten. Also dieses klare, so wer ist unser Man, das dauert natürlich auch in so einer Mannschaft. Natürlich hast du Spieler, die immer Anspruch haben, so ich will da sein, aber das muss, glaube ich, im Laufe der Saison einfach so ein bisschen rausgefiltert werden und wer dann in welchen Momenten die Verantwortung übernimmt. Und das sind noch, das ist eine junge Saison und ich glaube, die sind auch gut genug, um dann im Osten Wörtchen mitzusprechen, aber wenn die dann am Ende des Jahres klare Rollenverteilung haben und auch natürlich mit der Erfahrung älter und reifer geworden sind, dann hilft es, aber ja, also jede Franchise, die ordentliche Spiele hat den Anspruch, Meister zu werden, aber wer es dann am Ende wird, ist halt einfach, ist tough zu sagen, aber ja. Orlando ist schon spannend und wenn die sich finden, wenn die anfangen, schneller zu spielen, das war auch ein Thema, glaube ich, bei denen,
vielleicht nochmal Energie und auch Defense zurückkommt mit Mo Wagner. Ne? Ich glaube, das ist so der emotionale Energizer, Aspekt, genau, den darf man da nicht unterschätzen.
Ja, der ist wichtig, der Typ. Also man sieht ja schon, wenn er nicht spielt, lässt er meistens mehr Energie als die Spieler selbst auf dem Feld. Und so einer kann doch mal einen richtigen Push geben in der Mannschaft. Der sagt auch mal was man nicht hören will, aber das ist seine Meinung. Und das hilft, wenn so ein Typ so die Eier hat, sowas auch mal auszusprechen, was eine Mannschaft helfen kann.
Ja, das müssen wir nicht ausschneiden. Das ist noch gerade so okay. ja, jetzt habe ich noch gelesen, angeblich knirscht es ja zwischen Coach Mosley und Paolo Banchero, den, ja, kann man sagen, zweiten Superstar neben Franz bei Orlando. O-Ton, besonders während den Spielen und den dazugehörigen Timeouts sei zu beobachten, dass Banchero kaum Augenkontakt mit seinem Trainer halte und Kommunikation nicht vorhanden sei. Ich glaube allein, ich weiß jetzt nicht, was da dran ist, aber allein die damit verbundene Unruhe tut dem Team sicherlich nicht gut, oder?
Ja, aber genau, wenn man schon drüber sprechen muss dann oder darüber liest, dann ist immer ein schlechtes Zeichen, aber wie die Mannschaft dann in der Kabine ist oder wie das wirklich ist, das wissen nur die Jungs. Deswegen ist es auch immer schön, so einen heiligen Ort zu haben. Klar, da ist ab und zu mal Presse erlaubt, aber dieses Kabine-Thema ist ein großes, ob eine Mannschaft funktioniert oder nicht. Und du sagst es, ist er der zweite Superstar? Sieht er sich eigentlich als ersten Superstar? Ja. Das sind halt diese Sachen,
die Nach der Vertragsverlängerung auch von Franz, genau. Ne, wo ja, weiß ich nicht, 260 Millionen zu Buche schlagen. Also es sind alles Faktoren, die es letztes Jahr nicht gab. Ne?
Genau. Und also jeder muss natürlich auch immer sich auf sich selbst schauen so, ne, und sein Ego vielleicht auch ein bisschen zurückschrauben oder nicht. Und dann gibt's natürlich diese Konfliktpotenziale so, ey, wer ist der Man jetzt? Also ich oder Franz, ne? Oder und da spielt Trainer natürlich eine große Rolle, da spielen die Mitspieler eine große Rolle und natürlich auch die beiden selber so. Das meine ich, ja, das ist dieses, kriegen sie es hin, am Ende der Saison dieses Thema geklärt zu haben oder nicht, und dann kannst du funktionieren, oder sie spielen also, ja, wir spielen mit, aber wenn es eng wird, gewinnen wir die Spiele.
Ja, so, jetzt lasse ich dich nicht raus aus der Nummer, wir kommen zum Hot Take. Wen siehst du am Ende der NBA-Saison vorne? Und als Champion. Oder vielleicht, wer geht ins Finale?
Boah, ey.
Legen wir uns mal auf den Champion fest.
Kannst du mir drei Teams wenigstens so geben?
Boah, das würde ich ja schon vorsichtig.
Was ist, also klar, also OKC muss man nennen, die sind Titelverteidiger. Absolut. Die spielen da sicher mit. Wenn du einen Jokic in der Mannschaft hast, die können auch immer Titel gewinnen. Und bei den Lakers, boah, weiß nicht, ob die nochmal einen Run in sich haben. Aber es sind jetzt alles drei Teams aus dem Westen.
Ja, muss man gucken, ob das ob zu viel auf den Schultern von Doncic lastet, ne? Das habe ich immer das Gefühl bei den Lakers.
Man darf nicht vergessen, da gibt es auch schon noch einen LeBron James, ne? Der dann zurückkommen wird und vielleicht nochmal, der ist ja nicht mehr im Herbst, der ist ja schon im Winter seiner Karriere, vielleicht nochmal einen letzten Run bekommt. Aber
Cleveland mit einem guten Run. Also ich muss ja sagen, wenn du heute auf die Conferences guckst, ich weiß nicht, ob das gefühlt, bei mir ist es gefühlt so, ich sehe eine viel größere Leistungsdichte und eine viel größere Anzahl auch an Superstars, als das in vergangenen Jahren der Fall war. Keine Ahnung, vielleicht ist es auch nur gefühlt so und es ist eigentlich gar nicht so, aber ich finde es auch unheimlich schwer, da eine Prognose abzugeben.
Ja, also wer weiß, was wann spielen die April, Mai, die Playoffs, wer weiß, was da in diesen Teams passiert, ne? Ich muss mich festlegen, gesagt, dann gehe ich mit Boston Celtics.
Okay, ja, die müssen Gas geben. Die sind durch die Verletzung von Jason Tatum natürlich relativ weit unten im Tableau aktuell. Aber ich glaube, wenn er zurückkommt, dann wird das was. Okay, dann sag ich OKC. Okay. Bisschen langweilig, weil dann sie wieder Meister werden. Aber ist schon SGA ist schon verdammt stark. Genau. Jetzt hätte ich noch die Frage, wer MVP wird in der Regular Season.
Luca.
Ach Mann, wollte ich auch sagen.
Ja, aber das, okay, dann, ich glaube,
Luca Magic, ja. Also brutal, was der gerade abliefert. Ich glaube, ein Schnitt von über 36 oder so, hat jetzt 7 Spiele auf dem Buckel.
Der schickt da nochmal einen Gruß nach Dallas, oder ich weiß nicht, ob Nico Harris da jetzt nicht mehr in Dallas auch wohnen darf, aber egal, schickt ihn auf jeden Fall Richtung Nico.
Ja, also genau. Ja gut, dann sage ich jetzt das wird immer langweiliger bei mir, von OKC, SGA, ist sicherlich auch kein so schlechter Tipp, aber ist auch kein wirklicher Hot-Tipp, ehrlich
gesagt. Was willst du, das sind halt die Jungs, ne, die performen.
Wo landen die Magic am Ende? Welche Runde?
Halbfinale Osten.
Sehr gut, okay, können wir mit leben. Genau. Gut, also bei der NBA gibt es noch übrigens Neuigkeiten, ne? Und zwar beim All-Star-Game. Es werden jetzt zukünftig 3 Mannschaften antreten in einer Art Ländervergleich. 2 amerikanische Teams messen sich da mit einem europäischen. Ich finde es ehrlich gesagt ganz geil, weil du schüttelst mit dem Kopf.
Ja, also
habe ich was Falsches erzählt?
Ich habe es ja auch so ein bisschen gelesen und ich habe es noch nicht ganz verstanden. Warum spielen da jetzt 3 Teams und wieso machst du nicht ein europäisches Team, ein deutsches, ein US-Team?
Ja, also ich versuche es mal mit einer Erklärung. Genau den gleichen Reflex hatte ich auch.
Ja.
Aber, also du hast ja 2 Conferences und ich würde vielleicht ein Eastern und ein Western Team machen, die USA, und dann ein europäisches. Das könnte ich mir vorstellen, dann spielen das Turnier aus. Grundsätzlich, ich würde auch sagen, es reicht eigentlich amerikanisches gegen europäisches, aber ich könnte mir vorstellen, das ist vielleicht ein Hintergrund, oder weil die sagen, naja, spielen natürlich schon viel mehr Amerikaner als, Europäer in der Liga. Insofern ist es für mich okay. Was ich aber ganz gut finde, ist, dass es der ganzen Nummer wieder ein bisschen Feuer gibt, weil du hast so ein bisschen, das ist so ein bisschen wie beim Riders Cup, finde ich, mit diesem Ländervergleich. Und du hast vorhin schon gesagt, also die Amis, die rümpfen vielleicht so ein bisschen die Nase, weil die besten Basketballer häufig jetzt aus Europa kommen, was die MVPs angeht. Das wird denen nicht passen. Und deshalb glaube ich, wird das nochmal eine andere Intensität haben als das Gedaddel, was es in den letzten Jahren gab, was ehrlich gesagt ich auch nicht mehr als allzu interessant empfunden habe.
Wie 100, blickst du da? 178 zu 150 gewinnst. Keine Ahnung. Also für mich war das nicht mehr anschaubar. Klar, das ist immer eine geile Show und wir haben irgendwelche 360s gegen das Backboard und so gelaufen im Fastbreak und Dreier von der Mittellinie. Alles schön und gut, aber für mich waren früher die All-Star Games so ein Michael Jordan dann noch gegen Kobe Bryant und da ging es auch dann ums Gewinnen. Ne? Also das war
ja
geil.
Und du hast eigentlich so viele spektakuläre Szenen schon in der Regular Season, in den normalen Ligaspielen, dass du dafür auch nicht mehr das All-Star-Game einschalten musst.
Ich hätte schon mal wieder Bock auf so ein All-Star-Game, wo du sagst, okay, komm, da geht's um was, wir spielen jetzt mal richtig so. Ne?
Ja.
Das wäre schon geil, aber es ist natürlich auch viel verlangt von den Spielern, die spielen so viele Spiele. Und dann
will ich mich verletzen und so, ne? Das spielt dann auch nochmal mit rein.
Genau,
kommen wir von den deutschen Topspielern in der NBA mal zum heimischen Basketball in Deutschland, also was den Stellenwert angeht und vielleicht auch den Nachwuchs. Du hast ja diverse Nachwuchsmannschaften auch betreut, in der Jugend des FC Bayern und auch in der Nationalmannschaft, also U16 und U15. Welche Entwicklungen stellst du da aktuell fest? Spürt man, du hast das vorhin schon mal angedeutet, spürt man dann den Basketball-Hype besonders? Steigt dort die Leistungsdichte spürbar? Und können wir von dem Hype auch oder bei dem Hype auch von einer nachhaltigen Entwicklung ausgehen?
Ja, das eine ist ja, dass ganz, ganz viele Jungs und Mädels jetzt im jungen Alter in die Halle rennen, zu Vereinen rennen und Basketball spielen wollen. Das ist natürlich geil. Was man immer vergisst, die andere Seite der Medaille, du brauchst natürlich auch Trainer, die das Basketball fördern können und Talente erkennen können und natürlich den Jungs und Mädels was mit an die Hand geben können. Also wichtig ist halt im deutschen Basketball, dass da eine ordentliche Förderung möglich ist. Also klar, schön, wenn alle viel Basketball spielen und in die Halle kommen, aber
du brauchst die Infrastruktur.
Genau, du brauchst Infrastrukturen. Selbst wir als FC Bayern München haben Probleme mit Hallen in München zu bekommen für unsere Jugendteams. Wir können wir würden am liebsten noch 2, 3 Jugendteams machen, aber wir haben nicht mal die Hallenkapazitäten, dass wir Training anbieten können. Wir müssen Trainings absagen. Das ist natürlich fatal. Insofern die Infrastruktur in Deutschland, was Hallen angeht, ist einfach oder die Möglichkeiten, was Hallen angeht, ist nicht da.
Ja, fängt schon in der Schule an, ne?
Genau.
Sportunterricht und Co. Und das brauchen
Thema,
wir gar nicht anfangen.
Ja, wollen wir gar nicht aufmachen. Also wir müssen uns an die eigene Nase fassen, gucken, dass mit dem DBB, mit der BBL, mit den einzelnen Vereinen was geschaffen wird fürs Basketball, das eben noch größer wird, noch besser selektiert werden kann, noch mehr Angebot geschaffen werden kann. Also nicht falsch verstehen, die Entwicklung ist super. Also die Jungs, die Franz Wagners und Dennis Schröder, die werden ja nicht irgendwie mit 32 oder mit 25 gefunden und die sind gute Basketballer, sondern die werden mit 14 angefangen zu fördern. So ey, du hast Talent, wir packen dich in die Nationalmannschaft, du wirst stützpunktmäßig trainiert, du kriegst Einzeltraining, du kriegst Schulunterstützung. Da werden die Talente geschliffen so und die potenziellen Nationalspieler gemacht. Wenn du Hannes Steinbach anschaust, der mit Würzburg optimal gefördert wurde, der jetzt dann natürlich leider aufs College geht und wir nicht mehr in der Bundesliga haben will, aber genau der richtige Schritt für ihn, der verdient da Geld, lebt auf einem Campus, der richtig cool ist, spielst gegen richtig gute Spieler. Aber wir hätten den natürlich weiterhin gerne in Deutschland gesehen, keine Frage.
Ja.
Aber fürs große Bild ist es natürlich super, dass solche Talente überhaupt in Deutschland rauskommen. Und das ist ein großer Dank an alle Vereine und Jugendtrainer und die da mit Leidenschaft dabei sind. Aber das könnte, glaube ich, noch besser laufen.
Ja, in den Jugendmannschaften und so muss man sagen, natürlich machen das ganz, ganz viele auch sozusagen ehrenamtlich, ne?
Also, ja,
wo es keine Kohle dafür gibt.
Gibt es nicht viel Geld, ja.
Der ganze Unterbau, die ganze Studie, das könnte man alles vergessen, wenn es nicht so viele Leute da draußen gäbe, die das mit Herzblut betreiben. Ne?
Voll.
Also da nochmal Kompliment und großen Dankeschön an alle, die das machen. Mhm. Ja, der Hype zeigt sich aus in den Zuschauerzahlen, in den Hallen. Da lag der Schnitt in der letzten Saison bei knapp 4.700. Das klingt erstmal nicht so viel. Wir haben vorhin über eure Halle gesprochen mit 12.000, die ja auch immer regelmäßig voll ist. Aber liegt trotzdem nochmal 30% höher als zum Beispiel in den 2000ern. Wie sieht das nochmal bei euch in München aus? Du hast das vorhin schon mal angedeutet. Ihr habt halt die neue Arena, flammneue Halle, richtig geile Bude. Die ist immer voll, ne?
Also, ja, also
ich hab gestern noch mit einem Fan gesprochen rechts, der auch regelmäßig da ist. Der sagt auch bei den Euroleague-Spielen während der Woche immer voll.
Euroleague haben wir, glaube ich, jedes Spiel 100% Auslastung gehabt bislang. Also das ist ja schon phänomenal. Also letztes Jahr komplett, dieses Jahr auch, glaube ich, jedes Spiel ausverkauft. Bundesliga sind wir, glaube ich, bei knapp 90% oder 85% Auslastung, was natürlich auch super ist, bei 6.500 im BMW-Park. Also das spürt man schon, ne, dass das Zugpferd Nationalmannschaft auch natürlich nochmal einen Teil dazu beigetragen hat, dass Basketball in Deutschland prominent ist und auf dem Radar ist. Also bei mir war es ja damals auch, als die deutsche Nationalmannschaft 1993 EM gewonnen hat, Papa, ich will jetzt so einen Basketballkorb da im Hinterhof haben und ich will Bälle werfen. So. Und das hast du ja so überall mitbekommen. Und das Zugpferd ist quasi die Nationalmannschaft. Das ist ganz wichtig, dass dieses Produkt Nationalmannschaft funktioniert. Und natürlich dann mit der Zusammenarbeit der BBL und der Vereine muss es dann in diesen Lücken quasi, wo die Nationalmannschaft nicht sichtbar ist, muss es getragen werden, was die Jungs da für uns im Sommer leisten. Also die Bundesliga ist auf einem guten Weg. Natürlich haben wir da auch Herausforderungen, also die besten deutschen Talente gehen halt leider jetzt aufs College, weil dieses NIL, du kannst ja Geld verdienen und die deutschen Talente sind gefragt. Das spielt uns natürlich nicht in die Karten, dass wie schon genannt, so ein Hannes Steinbach jetzt nicht mehr in der BBL spielt, der würde uns natürlich gut tun, aber nichtsdestotrotz ist es schon, es ist die Entwicklung da.
Ja, ist auch das Schicksal, was ihr... Oder was der Basketball gleich hat mit Eishockey und auch American Football mittlerweile. Haben wir auch schon mal hier besprochen. Zuschaueratmosphäre, wo wir bei den Arenen sind, ja sicher auch aus Spielerperspektive wichtig. Irgendwo international mal in einer Arena gespielt, wo die Hütte so richtig gebrannt hat. Also Türkei.
Ja, Belgrad. Serien, ne? Belgrad ist natürlich auf jeden Fall immer auch eine Reise wert, so als vielleicht neutraler Fan mal rüber zu fliegen, in Belgrad die Arena zu erleben, wo 20.000, also nehmt es mir nicht böse, aber Verrückte, positiv Verrückte in der Halle sind. Also wenn ihr nicht rüberfliegen wollt, dann guckt euch mal bei Magenta Sport an, so ein Euroleague-Spiel von Partizan. Also das kannst du nicht vergleichen mit irgendeiner Halle hier in Deutschland oder mit irgendeiner Stimmung hier in Deutschland. Das ist sensationell.
Die reißen die Bude komplett ab, ne? Ja. Auch so mit, weiß nicht, Bengalos in der Halle und so.
Die sind eine Stunde vorher in der Halle und singen ihre Volkslieder und traditionellen Lieder. Und dann, wenn das Spiel losgeht, das wird halt gespielt, aber die Fans, die sind einfach unfassbar, was die da abrocken.
Beeindruckt das dann den auswärtigen Spieler sozusagen? Oder findet er das auch nochmal geil?
Weil es einfach findet sowas man geil. Ist. Also erstmal hat man ein bisschen Ehrfurcht vor, wenn man es zum ersten Mal so richtig live erlebt. Und ich habe auch schon Amerikaner gesehen, die dann so ein bisschen zittrige Stimme bekommen. Und das ist nicht ohne, wenn man das nicht gekannt hat oder kennt und das erstmal erlebt. Aber wenn man das dann weiß, was da einer wartet und du stellst dich darauf ein, dann ist es schon geil. Also ich mag das. Ich mochte das immer gegen so Teams zu spielen, die geile Stimmung haben in ihrer Halle und dann, ich habe es geliebt, auswärts zu spielen.
Ja, da braucht es keine Ansage mehr vom Trainer, ja. Ne? Dann bist du halt bis in die letzte Haarspitze.
Es gibt nichts Schöneres, wenn man irgendwie mal so einen Moment hat im Spiel, wo man das Spiel bricht oder es für sich, für sein Team entscheidet und dann ist die Halle ruhig.
Boah. Geil, ja.
Beste.
Ja. Ist ja vielleicht auch einer deiner Top-Momente in deiner Karriere. Kommen wir mal zu den Highlights. Also der Klassiker, dein schlimmster Karrieremoment und natürlich dein schönster Karrieremoment. Wie sahen die aus? Ist stimmungstechnisch wahrscheinlich sinnvoll, dass wir mit dem Lowlight anfangen und dann mit dem Highlight abrunden?
Es gab natürlich viele Lowlights, ne? Also, aber was ich so immer noch so im Rucksack mit mir rumtrage, ist, als wir 2010, glaube ich, die Weltmeisterschaft in Istanbul gespielt haben, oder in Ankara, die Vorrunde. Und dann hatten wir ein Spiel gegen Angola, war das, glaube ich. Wir waren 5 Punkte vorne mit Ballbesitz. Dann habe ich einen Turnover geschmissen. Angola wirft einen ganz wilden Dreier rein, irgendwie im Rückwärtsfall mit Brett. Dann waren wir 2 hinten und dann beim Einwurf gab es ein Kommunikationsproblem zwischen mir und Heiko. Wieder ein Turnover und dann werfen die noch so einen wilden Dreier rein und wir qualifizieren uns durch diese Niederlage nicht mehr für die nächste Runde, wo es dann gegen USA und so gegangen wäre in Istanbul. Das, die Bilder habe ich so immer wieder mal vor meinen Augen und das war halt ein Spiel, so wo ich auch nicht glücklich aussah am Ende, aus welchen Gründen auch immer, aber das tut natürlich weh, weil ich, also es ist ja nicht nur ich, sondern die ganze Mannschaft ist ja dann nicht nach Istanbul und das war kein schöner Moment und den trage ich immer noch in mir, aber jetzt lass uns zu den schönen Sachen kommen.
Ist Sport, ne? Gehört halt leider dazu. Genau, schöner Moment.
Als wir uns damals in Athen für die Olympischen Spiele qualifiziert haben, das war so ein Do-or-Die-Game gegen Puerto Rico, wir mussten gewinnen, um eben
geil
in Peking dabei zu sein und dann dieses Spiel gewonnen zu haben. Ich habe ein gutes Spiel gemacht auch und dann Dirk Nowitzki zu sehen, der heulend in die Kabine rennt, weil es ihm so wichtig war, diese Olympischen Spiele zu spielen. Und durch diesen Sieg haben wir das dann geschafft. Und dieses zu erleben bei so einem Superstar, der alles gesehen und erlebt hat, trotzdem diese Emotionen rausgekommen ist, das war für mich schon ein geiler Moment.
Ah, Gänsehaut-Moment.
Ja, das war schon. Ach, richtig. Oder cool. Natürlich auch die erste Meisterschaft mit Bamberg 2005 war besonders, weil wir so lange drauf hingearbeitet haben und dann in der eigenen Heimatstadt so Meister zu sein, das war besonders. Aber ja, wenn ich einpicken müsste, wäre es, glaube ich, so die Olympia-Qualifikation.
Ja, okay, geil.
Ja.
Gut, kommen wir.
Und natürlich mit dir hier im Podcast zu sitzen.
Okay, das wird ein teurer Lunch gleich für mich. ja, geil. Kommen wir zum Abschluss, wie immer zur Schnellfragerunde. 5 schnelle Fragen zu deiner Präferenz.
Muss ich auch schnell antworten.
Ja, genau. Also, Bundesliga-Debüt oder Nationalmannschaftsdebüt?
Ja, ist ja das eine. Der erste Schritt, dann das zweite Schritt, aber natürlich Nationalmannschaft, den Adler auf der Brust ist immer an der ersten Stelle.
Ja, ja, ich habe es deshalb, also liegt natürlich nah, ich habe es deshalb genannt, weil ich so, wenn man das Bundesliga-Debüt ist, so das erste Mal, wo man sagt, boah, ich habe es geschafft, ne? Ich spiele jetzt genau, Bundesliga. So. Deshalb, klar, Nationalmannschaft immer besonders, aber ich habe ja nicht gesagt, dass leichte Fragen sind. ja, wir sind in München, Biergarten in München oder Berghütte in Garmisch?
Biergarten.
Sehr gut. Ja, ich dachte, es ist gemein, aber du hast es eigentlich schon beantwortet. Also erste deutsche Meisterschaft mit Bamberg oder deutscher Meister mit Bayern als Kapitän?
Oh.
Du bist Bayern-Botschafter.
Ja, also du hast die Antwort selbst gegeben. Aber die erste Meisterschaft, ich glaube für jeden Sportler, so das erste Mal Meister zu werden und dann halt noch in der Heimatstadt, also den Moment kann mir keiner nehmen und das war auch besonders, also ja. Wenn ich mir eine aussuchen würde, dann wäre es, glaube ich, schon nochmal diese Bamberg-Meisterschaft, weil Familie, Freunde, alle, also das war besonders für mich. Ja.
Ja. Cool. Jetzt nochmal was mit Regionalkolorit. Käsespätzle oder Proteinshake?
Auf gar keinen Fall Proteinshake. Das ist gar nicht.
Mann, ey, ich dachte, ich habe hier einen Sportler sitzen. Oh, Wahnsinn, Wahnsinn. Muss mir mal überlegen, welche Gäste ich mir so einlade. Letzte. Einmal NBA All-Star-Game oder WM-Finale?
Gucken.
Oder nee, spielen.
Ja, safe WM-Finale, ne? Also
NBA All-Star-Game haben wir vorhin schon ein bisschen drüber gelästert. Auch nur deshalb, wenn man sagt, okay, ich gehöre zu den Besten der besten Liga, ne? Ist so, nochmal was anderes als WM-Finale. Ja, das ist so ein bisschen der Hintergrund gewesen.
Mit dem Land, in der WM-Finale zu spielen. Ich fand es ja schon geil, beim WM-Finale in der Halle zu sein und den Jungs zuzuschauen und ein bisschen mitkommentieren zu dürfen.
Geil, ja.
Das war ja schon Wahnsinn, also. Insofern auf jeden Fall EM oder WM-Finale.
Ja, top. Dann sind wir eigentlich durch. Kleiner Hinweis noch. Also behaltet mal die BBL und die Euroleague im Auge und dann natürlich insbesondere den FC Bayern. Und werft mal einen Blick, auch alle, die es bisher vielleicht noch nicht getan haben, auf die deutsche Enklave Orlando Magic in der NBA. Das lohnt sich, da spielen drei Deutsche, haben da auch echt viel Spielzeit. Die Länderspiele und die Euroleague-Spiele, die könnt ihr bei Magenta Sport verfolgen. Die Länderspiele, glaube ich, sogar auch for free meistens. NBA ansonsten bei Amazon Prime oder auch bei Sky zu verfolgen in dieser Saison. Und jetzt bleibt mir noch dir, Steffen, ja, herzlichen Dank zu sagen für den coolen Schnack. Hat mir riesen Spaß gemacht. also hat wieder richtig Bock gemacht. Vielen, vielen Dank, Steffen.
Danke dir, Thomas. Immer Sport nach vorne treiben, das ist gut.
Sehr gut. Ja, wir quatschen jetzt noch ein bisschen weiter beim Lunch. Allen noch eine sportliche Woche. Vielen Dank fürs Zuhören, Abonnieren und weiterempfehlen natürlich nicht vergessen. Ciao, ciao.
Vielen Dank. Ciao.